So, Aufnahme läuft.
Achso, es läuft.
So, es läuft. So, moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück in Aufnahme.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ein Bach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Moin.
Moin.
Moin. Ich verweigere mich.
Schön, Gott sei Dank.
Ich verweigere mich. Nein,
endlich hält der Kerl die Klappe.
Ja. Mensch, Leute, ich habe 3 Wochen Urlaub gehabt, Weihnachten und Neujahr, und habe letzte Woche natürlich angefangen, wieder zu arbeiten. Mir macht die Arbeit Spaß, natürlich, nicht echt jetzt, aber irgendwie, also da wieder, Weihnachten war so schön, ne? Und ja. Neujahr und so, es war alles so toll. Und wir haben uns das hier so gemütlich gemacht in unserem Turm. Und jetzt kommt die böse Welt wieder auf mich zu.
Ja.
Nö, ich bin noch nicht bereit. Nö.
Ja, jetzt hat er gesagt, ich verweige mich.
Ich verweige mich. Mach doch deinen Podcast allein.
Ja, genau. Und deshalb fange ich mal an, ihr Süßen.
Hör ich jetzt irgendwie was Tröstendes, irgendwas Aufbauendes?
Ach, Tilly, halt mal ran.
Siehst du, so werde ich hier behandelt. So,
ja, geh genau in deine Ecke.
Hört ihr das? Ihr seid Zeugen. Ich esse jetzt erstmal eine Clementine.
Ja. Ihr Lieben, wir hatten doch vor Weihnachten und um Weihnachten rum 3 Sendungen, wo wir eure Fragen beantwortet haben. Natürlich haben wir viel mehr noch gekriegt. Unter anderem hatten wir ja auch eine Frage von Lars bekommen. Da haben wir auch mehrfach drauf geantwortet, weil es interessant war.
Mhm.
Der hatte ja geschrieben, warum wird man als gutmütiger Mensch häufig belächelt und man läuft Gefahr, in Gruppen und Beziehungen unterdrückt zu werden.
Ich erinnere mich, ja.
Und dann haben wir darüber gesprochen, wir hatten noch andere Zuschriften und darüber haben wir gesprochen, dass man das Gefühl hat, dass man nicht gesehen wird, dass man irgendwie so unauffällig ist und so weiter. Und wir haben eine neue Anfrage bekommen von einer Hörerin, Barbara. Barbara hat geschrieben, unter anderem, ne? Die hat eine sehr lange, schöne Mail geschrieben, aber unter anderem hat sie geschrieben, ich habe das Gefühl, allmählich werde ich unsichtbar. Ich habe 2 erwachsene Söhne und immer wenn die was wollen, dann funktioniere ich. Keiner fragt aber, wie es mir geht. Keine Anrufe ohne Aufforderung. Sie wollen etwas, ich tue es. Auch bei der Arbeit bekomme ich eigentlich kein Lob. Und dann schreibt sie darüber, dass sie schon länger in der Firma ist, dass sie dadurch, dass sie schon länger da ist, natürlich viele Wege kennt und sehr routiniert ist, auch sehr gut in ihrem Job. Und dass sie das dann regelt und macht. Aber sie kriegt dafür jetzt nicht irgendwie die goldene Büroklammer. Ne?
Das ist selbstverständlich.
Das ist selbstverständlich. Ja. Und das wird auch gar nicht weiter erwähnt.
Und
die Lorbeeren sacken dann die anderen ein, wenn es gefunktioniert hat.
Verstehe.
Da wird nicht gesagt, ja, aber ich habe es nur hingekriegt mit der Hilfe von XY. Oder die hat mir Tipps gegeben. Nee. Sondern es ist dann natürlich die eigene Geschichte.
Ja.
Und das hat mich an so viele Gespräche erinnert, die ich so im Lauf meines Lebens geführt habe, wo mir Frauen, gerade Frauen, aber natürlich auch einige Männer, genau sowas erzählt haben, dass sie das Gefühl haben, sie werden nicht mehr gesehen. Und dann haben wir, Tilly und ich, uns so in der letzten Zeit immer öfter darüber unterhalten und sind irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Satz, du siehst mich irgendwie nicht. Wer sieht mich eigentlich? Werde ich noch gesehen? Dass das eigentlich der wichtigste überhaupt ist.
Das ist so existenziell.
Vor allen anderen.
Ja. Genau. Und zwar von Geburt auf an.
Ja.
Du bist darauf angewiesen, dass deine Eltern dich sehen, dass sie feine Antennen haben, dass sie wissen, was mit dir los ist, noch bevor du überhaupt sprechen kannst.
Das heißt, es ist eigentlich ein Grundbedürfnis
absolut
des Menschen.
Ja.
Und es hört nicht auf. Ich habe mit 80-jährigen Damen gesprochen, die mir gesagt haben, ich bin nicht mehr vorhanden, ich bin noch gut als Bankomat, kann noch Geld abgeben, aber
als Bankomat.
Dass mal jemand vorbeikommt und sagt, Mensch,
wie geht's dir, ne? Überhaupt
wie geht's dir?
So
ohne auf ein ohne Konzert oder macht
ja,
irgendwas?
Und zwar ohne irgendwie was
ohne
zu wollen.
Anspruch, no way. Also es geht immer darum, dass irgendwas gewollt wird oder so. Das heißt, man verkommt irgendwann zu einer Funktion.
Ja.
Und da sind wir eigentlich beim ersten interessanten Punkt, finde ich. Warum sind wir eigentlich so? Also nicht nur, warum ist das für uns so wichtig, dass man gesehen wird, sondern auch, warum sind wir irgendwann so eine Funktion? Und da sind wir jetzt bei so traditionellen psychologischen Themen, nämlich Familienstruktur. Also was dahinter steckt, ist ja grundsätzlich erstmal die Grundidee, dass jede Familie ein System ist. Das sogenannte Familiensystem. Und in der systemischen Familientherapie, die nennt sich auch noch so, da wird die Familie nicht nur verstanden als die Summe aller Personen, die da beteiligt sind, sondern als ein dynamisches System. Jede Person hat bewusst oder unbewusst eine gewisse Rolle da drin. Und diese Rollen, die dienen natürlich dazu, das System zu stabilisieren. So
ist das. Das ist die Funktion, genau.
Genau. Ja. Und diese Rollen entstehen natürlich oft als Reaktion auf Konflikte, Trauma, Ungleichgewichte oder sowas. Und witzigerweise ist das nicht nur gesund, sondern manche Rollen können auch krank machen. Also um es euch besser zu erklären, es kann zum Beispiel bei verschiedenen Therapeuten oder die sich damit beschäftigt haben, gibt es so Begriffe wie das Goldkind. Das ist also der ist der Star oder sie, die kriegt alles, die sieht toll aus, der fliegt alles zu, die ist so der Angelpunkt, die Eltern kümmern sich um die. Und es gibt vielleicht das stille Kind, das also überhaupt gar nicht wahrgenommen wird, das sich anpasst und versucht bloß nicht irgendwie aufzufallen, weil sonst Aggressionen kommen, oder das durch Leistung überzeugen will und ackert wie blöd, aber eigentlich nie richtig gesehen wird.
Ja, nicht richtig gesehen wird, ja.
Oder Versorger, das ist, wenn der Vater denkt, er ist der große Versorger, wird er arbeitslos, bricht das System. Das, was das so interessant macht, ist, dass diese Systeme nur funktionieren, solange die Leute ihre Rollen machen und solange das so geht. In dem Moment, wo einer ausbricht, Mutti sagt, ich koche nicht mehr für euch. Oder jemand sagt, ich bin nicht mehr euer Bankomat, oder ich bin hier nicht zur Lösung aller Probleme da. Oder such dir einen Partner, ich bin dein Kind, nicht dein Partner. Ihr kennt so, wenn man so Dinge übernehmen muss, weil das nennt sich Parentifizierung, haben wir schon mal eine Sendung drüber gemacht. Wenn man so für die Probleme mit ansprechbar ist, wenn man plötzlich, du bist erst 13, aber sollst schon finanzielle Probleme mit deinen Eltern oder mit einem Teil besprechen. Du nimmst praktisch so Aufgaben des Partners. Dann ist das natürlich überhaupt nicht richtig und gut. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn einer da ausbricht, weil er seine Freiheit spüren möchte oder einfach nicht mit dem entsprechen möchte, weil er sich verändert, dann kippt das Ganze.
Und das Unangenehme an solchen Systemen ist, sie wollen stabil bleiben. Sie sind sehr veränderungsresistent. Ja. Das heißt also, dass das Kind, ne, wenn es ausbrechen will aus dieser Rolle des Versorgers oder sonst wie was, sind ja auch manchmal Symptomträger. Ne?
Ja.
Es gibt manchmal Kinder, wenn die in Richtung Essstörung gehen zum Beispiel. So ein ganz klassischer Fall, dass dann diese Störung, diese Krankheit, die diese Kids dann haben, zumindest dazu führen, dass die Eltern sich Sorgen machen, ne? Und dass sie ständig über das Kind auch reden und damit auch miteinander reden, also Kinder als Symptomträger. So. Und wenn die plötzlich gesund werden sollten, dann, oh Gott, worüber unterhalten wir uns denn jetzt? Dann ist alles wieder gut. Und dann kommt so ganz unterschwellig, wird das Kind wieder zurückgezogen. Also die Krankheit hat dann eine Funktion. Und da wird das Familiensystem wirklich krankmachend.
Das passiert vor allen Dingen ja auch unbeabsichtigt. Das ist, also vieles davon ist überhaupt nicht mit Absicht.
Nee.
Das passiert zum Beispiel auch in Familien, wo ein Kind schwer krank ist. Dass sich alle nur noch um dieses Kind kümmern. Und das zweite Kind oder dritte Kind versucht dann bloß sich unauffällig, bloß jetzt nicht den Eltern auch noch, weil die genau wissen, die Eltern sind mit den Nerven am Anschlag.
Ja.
und sagen auch solche Dinge wie, also bitte jetzt nerv nicht. Ja,
ja.
Wir müssen uns, die ist wirklich schwer krank.
Ja.
Wir können uns jetzt nicht darum kümmern.
Ja.
Und dann gibt es für dich, Kind, was übrig bleibt, eigentlich nur noch die Variante, um dich zu schlagen.
Oder
ganz und gar zu verstummen. Oder eventuell einfach nur das Elternteil Kind zu werden, indem du der emotionale Stabilisator der Eltern bist.
So.
Indem du Glück bringst, indem du der Sonnenschein wirst.
Unkompliziert wirst. So, gibt einen schönen Begriff dafür, das Schattenkind.
Ja.
Und ich habe mal mit Familien gearbeitet, die haben ein herzkrankes Kind, was wirklich sehr dramatisch ist. Und wenn dieses herzkranke Kind dann Geschwister haben, die laufen natürlich nebenbei. Und da gibt's immer 100.000 Untersuchungen, zu denen du mit musst, die Sorgen und all das. Und genau das, was du gesagt hast. Und jetzt werde ich eben halt keine Probleme machen. Ja. Das wird auch von mir erwartet, dass ich problemlos funktioniere in der Schule und so weiter und so fort.
Und irgendwie kann dieses Kind, hat dann wenig Möglichkeiten, mit der Angst und so weiter auch irgendwo zu landen.
Ja.
Weil natürlich macht es sich Gedanken um das Geschwisterteil.
Ja.
Es kann aber auch sein, dass man in so einem Familiensystem zum Sündenbock wird. Und Leute, wir reden hier zwar jetzt im Moment von Kindheit, aber all diese Prozesse können auch stattfinden in einer Partnerschaft. Also kein Problem. Oder in deiner eigenen Familie. Ne?
Auch im Job, natürlich. Ja.
Also das heißt, wenn der Sündenbock zum Beispiel, das ist immer der immer irgendwie die Schuld kriegt, ne? So automatisch. Ja. Ja, du bist doch sowieso der Versager.
Ja.
Oder es ist klar, deine Aggression. Du hast schon wieder das Weihnachtsfest hier geschmissen. Und das wird von dir schon erwartet. Das heißt, du kriegst im Vorfeld schon Benimmregeln. Und wenn du dieses Jahr wieder das Weihnachtsfeld schmeißt, das Weihnachtsfest schmeißt, dann bist du aber raus. Und benimm dich. Wenn deine Schwester heiratet, sei nicht wieder so peinlich. Das ist egal, auch wenn du inzwischen, du bleibst auch der Versager, selbst wenn du kannst inzwischen, ich weiß nicht was haben, Millionen auf dem Konto, du bleibst das einfach, weil das auch keiner sieht.
Im Familiensystem auch, also bei mir ist so, ich habe ja zwei ältere Brüder. Und ich war immer der Kleine. Und ich war auch noch mit 20 der Kleine, auch noch mit 30 der Kleine, auch noch mit 40 der Kleine. Annika hat das mal miterlebt, so auf Geburtstagsfeiern, so früher. Ich war immer noch der Kleine, so, wo man gar nicht so richtig wusste, was mache ich denn überhaupt, weil ich war der Erste, der so Abitur gemacht hat, in der Familie studiert und dann auch Psychologie.
Ja.
Und dann kam immer so, und wann machst du jetzt mal was Vernünftiges und wann verdienst du denn so Geld?
Wann kriegst du denn mal einen richtigen Job?
So, einen richtigen Job, weil ich
bin immer ausgerastet.
Annika war immer wie geplättet, aber ich hatte meine Rolle eigentlich bis heute.
War die klar.
Ich bin der Kleine, ja. Und mein großer Bruder ist der Große. Wenn wir telefonieren, dann sagt er, hallo, hier ist der Große. Ja, na Kleiner, tschüss. So ist es. Und dann gibt's eben halt so jetzt, und das finde ich so spannend. Also das hat mich auch in der Studienzeit fasziniert. Da gab's 1979 hat sie das geschrieben, ein Buch von Alice Miller. Alice Miller ist polnisch-schweizerische Psychoanalytikerin gewesen, lebt leider nicht mehr. Und die hat einen Bestseller geschrieben, das Drama des begabten Kindes. Und das hat man nicht verkehrt verstehen, hat nichts mit Hochbegabung zu tun, Hochintelligenz, sondern sie sagt, es gibt Kinder, die spüren, die sind sehr sensitiv. Das sind also hochsensitive, hochbegabte Kinder, die spüren ganz unbewusst, was die Eltern von ihnen erwarten. Und dann richten sie sich auch danach. Und das kann so richtig böse werden, ne? Also dann wirst du eben nicht so, wie du eigentlich sein willst, deine Begabung und so weiter interessieren kannst, sondern du richtest dich danach, was andere von dir wollen. Und da kommen wir wieder zum, du wirst nicht gesehen. Nein, du wirst auch nicht, du weißt manchmal selbst gar nicht, was will ich überhaupt? Und wo will ich überhaupt hin? Ja, habe ich ganz viel in Beratung.
Kind, du bist erst mal Kind. In der Pubertät suchst du sowieso.
Ja.
Also du, das ist,
ja.
Aber du hast eben das Gefühl, du als Person, es fragt ja keiner nach.
Na.
Und ich weiß nicht, wir alle als Erwachsene kennen doch das, dass bei uns wochenlang das Telefon nicht klingelt, unsere Familienangehörigen nicht einmal nachfragen, was tust du eigentlich, wie geht es dir, was machst du gerade?
Ja.
Also wo das mal anders ist, kann man sich eigentlich schon freuen.
Ja.
Aber du bist auf der nächsten Familienfeier und es kommt garantiert irgend so ein Stiesel auf dich zu und sagt, na, immer noch, arbeitest du immer noch irgendwie, ich habe keine Ahnung, in der Garage oder was. Nein, du hast längst deinen Handwerksbetrieb.
So.
Aber das kriegt der nicht mit. Das ist schon seit 30 Jahren so, dass der das nicht mitkriegt. Ja. Das heißt, der reduziert dich nach wie vor auf diese Rolle.
Und du kommst, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also nochmal mein Beispiel, ich schlüpfe, ob ich will oder nicht, entschuldigung, ich bin ein gestandener Psychologe, ne? Ich schlüpfe trotzdem in diese Rolle rein. Richtig. Und habe auch ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Bock, jetzt da so aufzuräumen und da nochmal so richtig Tabula Rasa zu machen. Nee, ich weiß es aber, also ich beobachte das und merke natürlich jetzt auch bei mir selbst, wo meine Macken zum Teil auch herkommen. Mhm. Ich habe ja kaum welche, aber so die paar.
Antilli hat gar keine Macken.
Überhaupt nicht, gar nicht.
Gar keine.
Aber so ein wahres Selbst, ne? So nennt das Alice Miller auch, das wahre Selbst, das authentische Selbst. So weißt du wirklich, so wie ich wirklich bin und nicht die Rolle, die ich spiele. Das zu entdecken, das schaffst du manchmal nur durch eine Psychotherapie. Tatsächlich.
Aber es fängt ja damit an, dass ich mir wirklich auch zugestehe, dass es Grenzen gibt.
Ja.
Also ich glaube, der erste Schritt, sich mit dem ganzen Thema zu befassen, ist ja, dass man bei so einer Sache das Gefühl hat, die sehen mich nicht. Wie sollten sie mich sehen? Und die logische Konsequenz ist, dass man sagt, ich muss laut geben, ich muss Grenzen ziehen. Also wenn ich immer der Bankomat bin oder in der Arbeit zum Beispiel immer der Problemlöser, dass ich irgendwann tatsächlich mal sage, stopp.
Ja.
Ich löse dieses Problem nicht für dich. Mhm. Wir lösen das jetzt gemeinschaftlich, aber ich löse es nicht für dich. Ja. Oder dass man wirklich, wenn man schon wieder nicht anerkannt wird, sagt, halt, stopp. Ich war das übrigens. Das ist ganz, ganz schwer.
Ja.
Aber wenn man ehrlich ist, merkt man ja, dass man so ein inneres Fass hat, wo in dieses Fass jedes Mal so eine Frustration wieder reingedrückt wird. Ne? Immer noch eine. Und irgendwann ist so dieser Satz zu viel. Diese Beleidigung too much. Dieses, wo du denkst, was brennt euch der Helm? Jetzt ist aber Schluss hier. Das geht jetzt zu weit. Einmischung ins Private oder irgendein fieser Satz oder irgendwas, wo du sagst, wie wäre es denn, wenn ihr euch schon längst mal drum gekümmert hättet? Ihr werdet verantwortlich gemacht, weil du ja nicht rechtzeitig irgendwie was bezahlt hast. Was weiß ich, die Schuld oder hast die Kreditkarte nicht abgelöst von deinem Bruder. Bist du schuld, dass die Familie jetzt auseinanderbricht? Also Moment mal. Das sind so Momente, das aber gemäß der Rolle, die du gelernt hast, kämpfst du ja mit Schuldgefühl und mit schlimmen Gefühlen. Und nicht mit dem Gefühl jetzt, also.
Und du musst ja auch klar, es geht ja immer darum, du willst die Liebe deiner Eltern haben, egal
das
wie. Und deswegen dieses sensible Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, wir brauchen dieses Gefühl der Anerkennung, der Liebe von unseren Bezugspersonen. Das ist in jedem drin, so.
Und der Witz ist, dass wir das auch noch suchen, wenn wir 80 sind.
Du läufst der Anerkennung deiner Eltern immer hinterher.
Das Leben lang läufst du denen hinterher.
Verrückt.
Kennt ihr doch alle, du hast irgendwas, du hast was, ich weiß nicht, du kriegst ein Enkelkind. Und du willst deine Mutter anrufen und sagen, toll. Unter Umständen. So, je nach Geschichte, aber dieses Gefühl ist so da.
Ja, ich werd nie vergessen, du kennst es, du weißt es auch noch, ne? Das erste Mal, als ich als Schauspieler auf der Bühne stand, Theater, und ich war wirklich höllisch nervös und also könnt ihr euch vorstellen, Lampenfieber ohne Ende und meine Mutter war da bei der Premiere Und dann ging es mehr oder weniger, doch, es ging ganz gut, bekam schönen Applaus und viel Lob und sowas. Und dann kam meine Mutter dann nachher dann zur After-Show-Party und ich war ganz aufgeregt. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, na, wie fandst du es? Und vergessen, hat sie gesagt, na, du warst ganz schön laut. Oh, okay.
Wohlgemerkt, in einem Theater
sollte man laut sein,
dass jeder Regisseur froh und glücklich ist und auf die Knie singt, hat er einen Schauspieler, der so laut spricht, dass auch die letzte Reihe ihn noch hört.
Bei mir konnte sogar die Klofrau noch unten im Keller
das hören. Weil er hat natürlich vor lauter Aufregung auch recht laut gebrüllt, aber das war die erste Reaktion.
Das war
und das war so typisch dafür.
Das war so typisch und das war klar, ich bin ja eigentlich, grundsätzlich bin ich, so wurde ich auch erzogen, ich war mal lieb, nett, ruhig und bla bla bla, ne? So ganz angenehm. Und jetzt habe ich da auf der Bühne mal eine andere Seite gezeigt, inklusive Lautstärke. Und das passte ja so gar nicht. Die war vollkommen überfordert damit. Mhm. Aber was sie sagen wollte ist, aber mir war eigentlich, also das blieb hängen, ne? Das Lob drumherum, ja auch, habe ich mich gefreut. Aber das,
der Satz,
guck mal, und das ist schon so lange her. Das und ist ich kann mich, und da kann ich mich immer noch dran erinnern.
Ja, also, weil es war symptomatisch. Es war auch bezeichnend für deine Rolle in der Familie. Es war eigentlich genauso, dieser Satz, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, der schwebte über allem bei euch.
Wer bloß nicht so arrogant, weiß ich noch, nur ein Abitur, erst in der Familie. Wenn du arrogant bist, dann so solche Sachen. Na, natürlich auf dem Gymnasium, ich und Mathe waren nie Freunde, Physik, Chemie auch nicht. Einige Fünfe eingeheimt, dann kam meine Mutter und hat gesagt, ja, dann muss Michael weg. Also der muss dann runter vom Gymnasium, der muss woanders hin. Kam mein alter Mathelehrer, Herr Wagner, unvergessen und hat gesagt, was? Mein Mathelehrer, und wenn Michael mit 5 durchs Abitur geht, der bleibt. Und dann hat er nachher zur Abiturfeier, kam er dann zu mir und hat, na, ein bisschen habe ich dann auch dazu beigetragen, dass du es geschafft hast.
Du hast ein sensationell gutes Abi gemacht.
Ja, aber ich meine nur so, und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, dieses Gefühl, ich möchte anerkannt, ich möchte gesehen werden, und zwar von denen, die am wichtigsten sind. Ja. Und das sind in der Regel, sollten es eigentlich schon die Eltern sein. Oder andere Bezugspersonen.
Aber es waren noch andere Sachen, die ich beobachtet habe. Als wir uns das erste Mal mit deiner Mutter trafen, da hat sie dir die Hand gegeben.
Ja.
Ich bin ja fast vom Stuhl gefallen.
Ja, ja.
Das kannte ich nicht.
Ja.
Die Hand geben? Das ist deine Mutter.
Ja. Da kann man jetzt noch stundenlang drüber reden, was Nähe und Distanz bei uns in der Familie, was ist ausgemacht.
Ja.
Gut, okay, ne? Sie war ein Kriegskind, ist da aufgewachsen in der Zeit, so, also gibt's auch, da will ich jetzt gar
es
nicht drauf
rumreiten. Es gibt überall Gründe für. Bloß.
Aber es prägt einen.
Natürlich. Es ist so, du bist ein Mensch, der Nähe mag.
Ja.
Nicht grundsätzlich, du brauchst es nicht immer, du brauchst auch Zeiten für dich.
Ja.
Aber du bist ja jemand, der grundsätzlich Nähe mag.
Ja.
Und, das kommt auch daher. Also man, das ist so, und wenn du ein richtiges Problem hast, willst du auch einen Arm. Also
ja, klar.
Das ist noch heute so.
Ja.
Das ist nichts, was aufhört.
Ja.
Das ist ja der Witz, das haben wir als Erwachsene.
Ja.
Ganz egal, ob mit 20, 30 oder 60, du hast diese,
genau,
diese grundsätzlichen Strukturen immer noch und du kämpfst immer noch damit und du lernst auch neue, also auch in Beziehungen. Du lernst einen Partner kennen, du bist verliebt, alles ist wunderbar, alles ist toll. Beide haben tolle Ideen und jeder will sich auf seinen Job oder will was Neues oder so. Und dann setzt der Alltag ein und du entscheidest dich, wir unterstützen jetzt erstmal ihn, weil er gerade eine Assistenzstelle irgendwo kriegt oder was. Und du kriegst die Kinder als Frau. So. Schon ist die Schieflage da, 10 Jahre weiter, da bist du die Familienmanagerin. Der ganze Laden läuft. Die Kinder, die Termine, wann, wer, wo, die Zahnklammer, die Versicherung. Ich habe keine Ahnung, was alles läuft. Er fährt zur Arbeit und kommt wieder. Und wenn dann noch der Satz kommt, was tust du eigentlich tagsüber? Hast du als Partner das Gefühl, du wirst nicht gesehen.
Ja.
Das, was du hier tust, wird nicht gesehen.
Ja.
Beste. Und das kannst du eine Zeit lang mitmachen. Aber dann merkst du, dass diese Substanz weggeht. Du musst gesehen werden. Ohne gesehen werden geht es nicht.
So, und da kommen wir jetzt zu, wir haben Alice Miller, jetzt kommen wir zu einer zweiten großen Dame der Familientherapie, das ist Virginia Satir. Und Virginia Satir hat genau das gesagt. Sie hat gesagt, jeder Mensch braucht es, gesehen, gehört, um bestätigt zu werden. Und weißt du noch, das ist ja alles auch schon wieder ein bisschen her, aber Annika und ich haben ja zusammen bei Friedo Schulz von Thun, bei dem Kommunikationsprofessor, Wissenschaftler, studiert. Und da hatten wir genau zu Thema Virginia Satir hatten wir ein Seminar zusammen. Mhm. Und Annika kann ja so gut zeichnen, ich ja nicht. Bei mir sieht's immer aus wie ein Dreijähriger. Und da haben wir die verschiedenen Rollen, die Virginia Satir in ihrer Theorie so entdeckt hat, die hast du wunderbar Papier gebracht. Und weiß ich noch genau, das Friedrich gesagt, wunderbar. Also da sind wir begeistert von. Vielen Dank, Annika. So, ja, habe ich noch
dran erinnern.
Aber sowas von.
Ich nicht.
Und da gibt's diese verschiedenen Rollen. Unter anderem gibt's da den Beschwichtiger, so hat sie den genannt.
Genau.
Weißt du? So eigentlich so eine Rolle, so ein bisschen so wie ich die hatte. Wenn ich nett bin, und ich war ja immer nett, dann bleibst du bei mir. Mhm. Also ich war immer ein braves Kind, ich war immer höflich, immer, und Michael ist ja so und so. Und da wusste ich dann, war alles gut, Mutti, Vati, alle waren sie fröhlich, alles schön.
Aber der Beschwichtiger geht auch in die Richtung, die du ja auch gehst. Du bist mhm. dabei ja nicht unterwürfig insofern. Mhm. Du hast ja auch geschlichtet.
Mhm.
Du hast vermittelt.
Ja.
Auch zwischen Kontrahenten in deiner Familie.
Das schon.
Also dein Bruder, der Mittlere, der mhm. ja doch ein kleiner Rebell war.
Ja.
Und so, du hast ja doch immer so ein bisschen die Wogen geglättet. So,
und das
tust du heute noch.
Ja, das ist auch mit, vielleicht ist das auch die Wurzel mit von meinem Job, ne?
Ja.
Dass mir das leid, also dass ich auf Bindungen sehr schnell zu Menschen aufbauen kann, das kann ich. Lass mal weiter, da gibt's genau das Gegenteil, den Ankläger, der so richtig laut ist, ne? Und der aber, so sagt die Satir, der aber deswegen laut ist, um sich auch selbst zu spüren. Weißt
ja.
du, wenn alle so auf ihn und alle decken und so, dann und dann spürt er sich auch, wenn er dann laut ist, wenn er rumbrüllt, dann spürt er sich auch körperlich. Und er wird natürlich gesehen von den anderen.
Mhm. Das ist, wenn ihr zum Beispiel Jugendliche mal beobachtet und ihr habt da so richtige Raufbolzen dazwischen, dann könnt ihr manchmal davon ausgehen, dass das eigentlich wirklich arme Schweine sind und dass die in ihrem Familienumfeld nicht gesehen werden oder dass da jemand einfach drüber weggeht.
Ganz genau. Das sind alles Überlebensstrategien von früher. Ne?
Also,
so, dann haben wir mag ich auch sehr, den Überrationalen, ne? Der sagt, also Gefühle sind gefährlich, Fakten.
Mhm.
Friedo Schulz von Thun würde sagen, das ist ein Distanzler. Ein Gefühlsdistanz, also hochintellektuell, ganz klug und so, aber wenn du fragst, liebst du mich? Ja, natürlich, wen denn sonst?
So. Sagte Adam zu Eva.
So genau. Ist es. Also nach dem Motto, Gefühle sind gefährlich, oh Gott, aber Fakten, da fühle ich mich wohl, Fakten schützen mich. Und dann gibt's noch den Ablenker, ja, das ist auch schön. So, weißt du, den Wechseltypen. Wenn's lustig ist, dann merkt niemand meinen Schmerz. Ich überspiele das. Wie geht's dir? Oh, prächtig, wunderbar. Dabei geht's dir beschissen, ist egal. Aber du lenkst dann von diesen ganzen Sachen ab.
Das ist auch gern mal der Familienclown.
So.
Überlegt mal. Also in den meisten Familien turnt irgendwo so ein Onkel rum, der auf jeder Feier irgendwie Witze erzählt und je betrunkener wird, umso lustiger wird er eigentlich.
Ja,
und du weißt ganz genau, dass er eigentlich Aufmerksamkeit braucht.
Und du weißt nie, wie ist er nun wirklich drauf, weil er sagt immer, mir geht's gut, mir geht's prima.
Mhm.
Aber Leute, das sind alles Versuche, nicht übersehen zu werden. Das sind alles unbewusst. Das machen die nicht so, ich mache jetzt so, damit ich gesehen werde. Nein, das ist denen in Fleisch und Blut übergegangen.
Mhm.
Ganz unbewusst.
Mhm.
Und
und jetzt kommen wir doch mal zu diesem interessanten Punkt, warum das gesehen werden so existenziell ist.
Mhm.
Na? Das heißt ja psychologisch nicht wahrgenommen werden.
Ja.
Und das bedeutet, wenn ich gesehen werde, dann werde ich als eigenständige, fühlende, bedeutungsvolle Person innerlich anerkannt.
Ja.
Ohne dieses Erleben gerät nämlich das ganze Selbstsystem ins Wanken.
Mhm.
Und zwar vom Kind bis ins hohe Alter.
Mhm.
Und der Witz ist, man kann davon ausgehen, gibt einen Typ, der heißt Donald Winnicott, oder hieß so.
Oh ja, ganz bekannter Kinderpsychologe, ja.
Na, mhm. Tilly ist ein Quell der Wahrheit.
Ja, du, ich erlebe hier mein Studium wieder mit dir, weißt du das?
Ja, der hat nämlich gesagt, das Selbst entsteht nicht im Innern, es entsteht im Spiegel des Gegenübers.
Jawohl.
Und das heißt, ein Kind entwickelt ein stabiles Ich oder eben als Erwachsener, nur wenn deine Gefühle resoniert werden.
Genau.
Also wenn das einen Grund hat.
Ja.
Und wenn deine Impulse richtig beantwortet werden.
Genau, so ganz genau.
Ne? Mhm. Und wenn jemand eben sagt, ich sehe dich, fehlt das, dann entsteht einfach kein freies Selbst.
Ja.
Sondern es entsteht, und den Begriff fand ich so toll,
ja,
das Anpassungsselbst.
Okay, schön.
Und wenn wir mal ehrlich sind, dann bestehen wir eigentlich zu vielen Teilen immer aus diesem Anpassungsselbst. Du gehst morgens aus der Tür, du hinterlässt dein wahres Ich in deiner Küche und dein Anpassungsselbst latscht
zur Arbeit. Ja. Und auf der Arbeit auch, ist ja auch in gewisser Weise okay. Du musst nicht jedes Mal, wenn du irgendwie richtig schlechte Laune hast, das auch noch auf der Arbeit hier jedem unter die Nase reiben. Aber du könntest zum Beispiel sagen, das mache ich auch in Beratung, ne? Dass ich das dann, wenn du nach Hause kommst und du hast eine Stinkelaune und deine Familie denkt, oh, der Alte kommt schon wieder und boah, dass du sagst, Leute, ich hatte heute wirklich einen echten miesen Tag. Ich brauche jetzt mal ein halbes Stündchen für mich. Dann bin ich wieder fit, aber im Moment hättet ihr keine Freude an mir. Dass man das erstens spürt, die meisten spüren es ja gar nicht mehr. Und dann zweitens auch wirklich ausdrückt. Und was
vor allen Dingen, wenn dann wieder Kinder dabei sind.
Die das dann auf sich selbst beziehen.
Ja, die kriegen das in den falschen Hals und denken, Papa ist böse.
Ich hatte so ein süßes Beispiel, ich habe ja Schweigepflicht, aber so ganz allgemein, da kam auch ein Vater ziemlich genervt nach Hause und war wirklich nicht gut drauf. Und dann hat sein kleiner Sohn zu ihm beim Gute-Nacht-Ritual, da gibt's natürlich immer ein Küsschen, sagt der Kleine zu ihm, du küsst heute kein Küsschen von mir, du warst so doof. Das fand ich ganz süß. Klasse. Und dann hat der Vater dann eben am nächsten Morgen erzählt, ja, dass er im Moment so Stress und überhaupt und der Chef und alles so doof ist. Und dann hat der Kleine gesagt, du bist heute doch einen anderen Chef. Das fand ich so doof.
Und findet ihr das nicht so richtig? Also Kindermund tut Wahrheit. Und genau, das ist die Lösung. Wenn das auf Dauer so ist, besorgt ihr einen anderen Chef, sucht ihr einen anderen Job.
Ja, genau.
Oder versucht irgendwie die Abteilung zu wechseln oder dem aus dem Weg zu gehen. Aber
ich fand es so reizend. Und Virginia sagte, um wieder die alte weise Dame zu zitieren, die sagte, eigentlich ist das Ziel, ein kongruenter Mensch zu sein, wieder so ein Begriff. Das heißt, ein Kongruenz heißt, ich darf fühlen, ich darf denken und ich darf so sein, so wie ich bin. Ich kann das ausdrücken. Und wenn einer mich fragt, wie geht's dir, dann kann ich ihm auch relativ schnell sagen, wie es mir wirklich geht und nicht, wie wir Norddeutschen sagen, oh ja, muss ja, ne? Geht so, ne?
Ja, muss ja.
Ja. Aber es stimmt, also für mich ist das schon mit einer der Ursprünge überhaupt.
Ich find das die wichtigste Frage überhaupt im Leben. Werde ich gesehen?
Werde ich gesehen.
Ja.
Und das ist überlebenswichtig. Es ist wirklich, weil wenn du nicht gesehen wirst, auch als Baby nicht, dann du verhungerst emotional und zum Teil, ihr wisst, es gibt Fälle, wo auch körperlich wirklich Kinder verhungern, weil sie nicht gesehen werden, weil die Eltern aus welchen Gründen auch immer, weil sie selbst eben halt, keine Ahnung, krank, drogenabhängig, sonst wie was sind, das
oder
einfach nicht
schaffen. Oder du eben als Erwachsener in einer Beziehung eben verhungerst.
Ja, auch das. Ja.
Denn gesehen werden, wenn wir uns mal der Bindungsforschung zuwenden.
Oh, gerne.
John Bowlby.
Yes.
Ne, dann heißt das ja auch, dass es Sicherheit bedeutet.
Also
gesehen werden bedeutet Sicherheit.
Ja.
In der Bindungstheorie ist das die Grundlage von emotionaler Sicherheit, von Stressregulation und der bekannten Selbstwirksamkeit. Herr Thiel, was ist Selbstwirksamkeit?
Ich sag's mal in meinen Worten, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier Kapitän auf meinem Lebensschiff. Ich kann weitestgehend bestimmen, wo es längst geht. Naja, klar, drumherum, das kann ich nicht alles beeinflussen, aber ich versuche schon, das in meinem Leben zu machen und auch die Ziele zu erreichen, die ich mir auch selbst setze. Und ich habe auch Zugang zu meinen Gefühlen und zu meinen Wünschen. Leute, ich habe so oft mit Menschen zu tun, wenn ich frage, was ist denn so was ist deine Zukunftsvision? Was möchtest du gerne? Dann mache ich diese gute Fee-Frage, dann sage ich, stell dir vor, ich bin eine gute Fee und da ist 3 Wünsche frei. Überleg mal, welche Wünsche, bis auf Geld, Knete kriegst du nicht, aber alles andere. Ich erlebe das ganz oft, dass Menschen darauf keine Antwort haben. Mhm. Die sagen, ich habe eigentlich gar keine Wünsche mehr. Oder die sagen, ich habe gar keine Ziele mehr. Oder noch schlimmer, ich habe überhaupt keinen Sinn mehr im Leben.
Ich habe keinen Traum mehr.
Ich habe keinen Traum mehr. Auch wenn es nur einfach Träumerei ist. Ich habe keinen
Mein
Traum.
Wunsch an der Stelle ist ja klar, Leute, das wisst ihr, ne? Ich möchte an der Stelle immer Tilly als Fee sehen. Ihr kennt die kleinen Fees aus Peter Pan von Walt Disney, die da so rumschwirren, so in ihren bunten Kleidchen.
Gott.
Und das hätte ich dann ganz gerne. Tilly
raus,
als kleine Fee.
Das Bild raus aus meinem und euren Kopf. Raus.
Das hätte ich so niedlich.
Hat die nicht da irgendwie?
Na gut.
Ja, doch, ja. Okay, gut. Ich wäre bestimmt eine süße Fee. Mhm. Ja, ich sag dann auch mal, wenn ich das sage, ich sag, guck mal hier, gute Feen haben auch Bärte und fuchtel da mit meinem Schreiber rum. Aber die verstehen mich dann
schon. Eine Transfee, alles klar.
Ein Transfee, oh Gott. Ja,
so,
ja, Diversity.
Das Kind fragt ja unbewusst, na? Wenn wir mal wieder hier John Bowlby ein bisschen, komm mal weg von deinem Quatsch da.
Na? Du hast mit dem Quatsch angefangen.
Natürlich. Das fragt ja, bin ich gemeint oder bin ich nur geduldet?
Ja.
Also das ist diese Frage, die da immer so dahinter steckt.
Ja.
Und wenn diese Frage nicht beantwortet, also wird die nicht beantwortet und du hast das Gefühl, du wirst nicht gesehen, dann reagiert der andere, der reagierst du mit Rückzug, mit Überanpassung, Aggression, Kontrolle. Also es gibt ja verschiedene Reaktionen darauf. Aber du reagierst irgendwie und fühlst dich extrem.
Du erinnerst dich.
Das sind alles Überlebensstrategien.
Genau, ich habe damals in dem Bereich ja auch sogar geforscht so und habe noch meine Diplomarbeit damals über Eltern-Kind-Bindung geschrieben. Mhm. Habe das auch mit echten Kindern und Eltern. Da gibt es einen Bindungstest, den Strange Situation Test von Frau Ainsworth, habe ich mit dem im Labor gemacht an der Uni. Und da kam eben heraus, wie reagieren Kinder auf Eltern, wenn die Kinder gestresst sind. Mhm. Und da gibt's tatsächlich, da gibt's sicher gebundene Kinder, die sind froh, wenn Mutti dann wieder kommt, die wollen auf dem Arm, das wird mit einjährigen Kindern gemacht, lassen sich trösten und dann geht's weiter. Es gibt auch unsicher gebundene Kinder, die schon früh mit einem Jahr schon erlebt haben, auf die Alten kann ich mich sowieso nicht verlassen. Ne? Also die wissen sowieso nicht, was mit mir los ist. Und die wollen nicht, die heulen und wollen nicht auf dem Arm. Oder wenn sie auf dem Arm sind, dann wollen sie wieder runter. Oder verziehen sich ganz und gar, gehen in irgendeine Ecke, krabbeln in irgendeine Ecke vom Spielzimmer, wollen von den Alten nichts sehen. Und da sieht er, und das muss ich nochmal loswerden. Und das Ganze, der Ursprung, ist die Frage, wie fähig, wie sensitiv, wie sensibel reagieren Eltern auf die Signale ihrer Kinder? Wissen sie, was sie wollen, wenn die Kinder schreien, wenn sie irgendwie so und so gucken? Interpretieren sie es richtig? Reagieren sie auch prompt darauf und nicht erst eine halbe oder Stunde oder drei Stunden später? Und sind sie auch wirklich zuverlässig dabei? Das sind so die Wurzeln von der sicheren Bindung. Und wenn du so aufwächst, so sicher gebunden, dann hast du ein inneres Bild von dir selbst als Kind. Ich bin liebenswert. Ich kann Sachen schaffen, was immer ich will, weil selbst wenn ich auf die Nase falle, es gibt immer Leute, die mir dann helfen. Und somit ist die Welt offen für mich und ich kann mir von der großen Torte Welt ein Riesenstückchen abschneiden und mir geht's einfach gut. Und natürlich genau das Gegenteil bei den unsicher gebundenen. So, das musst du doch mal loswerden.
Kannst du dich noch erinnern, als wir das erste Mal nach Bali kamen? Da hatte es ja so Untersuchungen gegeben auf Bali.
Ja.
War das so, dass viele Familien ihre Kinder, die traditionellen und Gläubigen, ihre Kinder das erste Jahr nicht auf den Boden setzen. Die werden die ganze Zeit rumgetragen. Und es war ja so, dass diese Kinder wirklich erstaunlich wenig brüllten.
Ja, weißt du noch,
um
die
nicht
wurden
zu sagen,
auch
gar nicht. Die hatten... Nee. Da waren eine Feier, eine Beerdigung, ich weiß nicht was alles. Und bei der Arbeit, überall waren diese Kinder dabei.
Die wurden immer mitgeschleppt.
Die brüllten nicht, da war Mutti nicht genervt. Also das war irgendwie ein ganz ungewohnter Anblick.
Ja.
Das darf man nur nicht idealisieren und sagen, so jetzt schleppen wir die Kinder rum. Aber es war so, war irgendwie interessant.
Das war auch, das haben sie übrigens auch in dieser Bindungsforschung, haben sie genau diese Kinder auch untersucht und haben gesagt, wunderbar, denen geht's, also wenn so Leute denken, oh, die müssen aber laufen lernen, die müssen noch dies und das, alles kein Thema, das hören die nur, kann man nichts nach. Und ich habe auch noch so Szenen, weißt du noch, wenn so auf einer Veranda im Schatten, da war das Kind dann und da war eine Oma dann eben halt und hat das Kind irgendwie so mit dem Fächer ein bisschen frische Luft also sie hatten nie das Gefühl, allein zu sein. Und das ist sensationell und damit kommt weniger Stress, damit kommt weniger auch das Gefühl, ich bin liebenswert, wenn das schon ganz, ganz früh gelegt. Nö.
Und auch so die Wärme und Nähe irgendwie. Mhm. Ne? Mhm. Also ich fand das, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Mhm. Das Bild werde ich immer nicht vergessen.
Ja.
Dann kommen wir mal zu einem interessanten Punkt.
Ach so.
Warum wolltest du?
Nee.
Ja, den finde ich interessant.
Na?
Und zwar dieses Gefühl, wenn man gesehen wird, dass man sich auch frei fühlt.
Hm.
Und dass ein wirkliches Gefühl der Freiheit eigentlich erst passieren kann, wenn man sich wirklich gesehen fühlt. Hm. Und es gibt ja Erich Fromm.
Oh ja.
Herr Thiel weiß wieder, wer das ist.
Na komm. Großer Philosoph, der aber auch psychologisch sehr viel unterwegs ist, natürlich Erich Fromm.
Siehst du? Hm. Okay. Ne? Ein Knopfdruck, ne? Und der sagt, Freiheit ohne Anerkennung erzeugt Angst. Nur wer sich gesehen fühlt, darf eigene Wünsche haben und kann sich abgrenzen. Der widerspricht auch und der darf auch mal scheitern.
Ja.
Und das ist für mich der interessante Punkt. Wenn du Fehler machen darfst, dann hast du eine psychologische Sicherheit.
Ja.
Und diese psychologische Sicherheit ist überhaupt das Wichtigste in Teams, in Familien, in Beziehungen, im Job, überall. Aber das geht nur, wenn man dich auch sieht. Das eine geht nicht ohne das andere.
So ist es. Und wenn du scheiterst, dann weißt du, es gibt jemanden, der dir wieder aufhält. Leute, lernen ist immer Versuch und Irrtum. Und du lernst eigentlich auch meistens dadurch, dass du erstmal scheiterst und dann verbesserst du dich und dann wirst du besser. Und diese Angst vor dem Scheitern führt dazu, dass du dich auch nicht weiterentwickelst. Richtig. Dann bleibst du wirklich Schuster bei deinen Leisten und dann war's das. Nichts von lebenslanges Lernen und so weiter, was wir beide ja machen. Also Annika und ich sind immer noch wissbegierig ohne Ende und haben überhaupt nicht das Gefühl, so jetzt reicht's aber oder jetzt sind wir doch so gesettelt und so lange.
Oder es gibt ein Thema, das dürfen wir nicht oder so, warum?
Oder irgend so ein Quatsch. Nee, sowohl beruflich als auch privat, wir entwickeln uns lebenslang weiter und solange hier unser Hirn und unser Body noch mitmacht, wird das auch so weitergehen. Na. Natürlich.
Also wenn du nicht gesehen wirst, dann erlebst du ja diese Freiheit, die du gerade beschreibst, immer als Gefahr.
Ja.
Wenn ich selbst bin, heißt das ja, dann verliere ich die Zugehörigkeit.
Mhm.
Dann mögen mich meine Freunde
so
nicht mehr,
ja.
Mein Partner will das nicht mehr.
Ja.
Also macht man sich als Folge klein.
Ja.
Oder man wird laut. Oder kontrollierend. Du versuchst alles zu regulieren. Man wird so ein Pingel. Oder du wirst innerlich tot. Dich interessiert das alles nicht mehr. Du bist gelangweilt, du suchst nur noch Ablenkung. Also wenn ihr bei euch selber solche Mechanismen seht, überlegt euch, habt ihr das Gefühl, ihr werdet irgendwo nicht gesehen? Habt ihr das Gefühl, bei der Arbeit ist eigentlich völlig egal, ob ich da nun schlechte Laune habe oder Tokio fällt ein Sack Reis um, es interessiert keinen. Das ist nicht gut.
Nee, und dann wäre natürlich schön, wenn man denn den Mut hat, zu sagen, Leute, ich arbeite hier und mache und andere gehen mit meinen Früchten der Arbeit, gehen die hausieren und nicht ich. Also bitte, ne, hier. Also jetzt geht's auch um mich.
Mhm.
Und das fällt vielen Menschen schwer. Aber da haben wir wieder diesen Punkt, diese Rollen, die du dann übernehmen musstest. Komm, wo wir so bei den tollen Psychologen und Psychologinnen waren. Es gibt noch einen, Helm Stierlin heißt der, der war auch ein ganz toller Typ, der sich mit Familientherapie und Bindung und so beschäftigt hat. Und der hat das gesagt, was du am Anfang gesagt hast, die verschiedenen Rollen, die du in der Familie einnimmst, die da so aufgedrängt worden, die haben oftmals die Funktion, dass du unsichtbar wirst. Damit du bloß nicht aneckst und damit du bloß funktionierst und damit das Familiensystem, ich darf so bleiben, wie ich bin, ne, damit das so bleibt, wie es schon immer war.
Ja, manche Eltern machen, das ist nicht böse Absicht, Leute.
Nee.
Das machen sie, weil die wahrscheinlich durch ihren Job, sie sind froh, wenn die Kinder ruhig sind.
Ja.
Die sind froh, wenn das funktioniert.
Ne? Kann man ja irgendwo auch manchmal verstehen.
Also wenn da das Kind kommt und sagt, oh hier, und dass du denn sagst, wunderschön, geh spielen.
Ja.
Aber das ist natürlich nicht die passende Anerkennung, die das Kind vielleicht erwartet. Aber es ist natürlich für dich selber, ist das ist es ja ein unglaublicher Mental Load und es ja. ist auch ein, da zerrt ja immer zu. Das ja. ist, boah,
aber
kannst du auch nicht nee. Immer.
Aber stellt euch mal vor, nur mal so ein Gedankenspiel, was würde passieren, was würde sich verändern, wenn wir uns alle nicht mehr unsichtbar machen, um geliebt zu werden.
Das wenn ist
wir,
spannend.
Wenn wir wirklich mal so sagen, so, mir ist es jetzt egal, was die anderen von mir denken, ich mach mal dieses und jenes, ich setze mich durch. Ich werde in der Diskussion, werde ich meine Meinung wirklich sagen und ich mal gucken, wie die anderen drauf reagieren, auch wenn es vielleicht nicht Mainstream ist. Und ich glaube, diese Erfahrung bei vielen, wird, die werden alle gucken, was ist denn jetzt mit der oder mit dem los. Aber plötzlich ist da ja jemand zu Hause. Und das ist ja auch das Schöne. Wenn du immer nur sagst, jo, jo, mir geht's gut, bla bla, so, alles so lauwarm, da weiß keiner, wie du wirklich bist. Wenn du aber mal, und Annika ist da ganz authentisch, du bist sowas von authentisch. Wenn Annika, wenn es dir nicht gut geht, wenn du schlechte Laune hast, dann zeigst du das auch so. Aber du hast genauso, wenn du fröhlich bist, du lachst gern und machst und tust. Also bei dir weiß man sehr, sehr schnell, woran man ist.
Ich könnte noch besser werden, indem ich Leute vorwarne und sage, Achtung,
nee, aber das kommt. Ja, aber das kommt, also wenn man dich ein bisschen kennt, das kriegt man sehr schnell. Aber das ist so, ne? Also bei dir ist ja so, ne, du liebst genauso, wie du auch so böse sein kannst. Du bist eben authentisch, Frau Satir sagt kongruent, du stehst, also dich kann man mitten in der Nacht aufwecken und fragen, wie geht's dir, du willst das sagen können.
Natürlich,
immer. Bei mir musst du erstmal, wer bin ich, wo bin ich, wie bin ich, warum? Mm-mm. Und dann mal gucken. Und dann würde ich sagen, ja, geht so, ne?
Geht so, ich glaube.
Aber
interessant ist ja, dass dieses, das, was wir als Kinder schon lernen, bis ins Rentenalter weitergeht. Also, was sagt dir denn Heinz Kuhhut?
Oh Gott, ja, den gab's auch früher mal im Fernsehen, ne, oder? Verwechsel ich den jetzt, sag mal. Ja,
ist egal. Jedenfalls auch ein Denker.
Ich habe
jetzt nicht lange recherchiert. Er hat nur jedenfalls gesagt, das Bedürfnis gesehen zu werden, das endet nie.
Nee.
Und Erwachsene suchen das Gleiche wie Kinder, nur subtiler.
Ja.
Anerkennung im Beruf, gesehen werden in Beziehungen, Bedeutung im Alter. Mhm. Und wird dieses Bedürfnis chronisch frustriert, dann entsteht eben die innere Leere, die Verbitterung, Kontrollverhalten, psychosomatische Symptome. Also
Kopfschmerzen, immer Achtung, Magenschmerzen.
Bei Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräneanfällen und so weiter. Ja. Depressionen. Nicht, weil man sich schwach fühlt, sondern wegen unerfüllter Selbstregulation. Mhm. Weil man einfach nicht in der Lage ist, das selber irgendwie zu regulieren, weil man ja nicht gesehen wird.
Ja.
Und ich finde das so interessant. Ja.
Also wollen wir nochmal, wir sind ja schon wieder am Ende, ne?
Ja.
Wollen wir mal versuchen, irgendwie mal so zusammenzufassen. Also dieses Ding Unsichtbarkeit, also dieses, alles, was wir gesagt haben, wie du reagierst, hatte früher mal einen Sinn. So.
Es war überhaupt einen Sinn.
So, und generell. Früher und generell und früher als Kind warst du, das sind alles Automatismen. Das war eine Überlebensfunktion. Aber wenn du bist heute Erwachsener, so, und du kannst versuchen, dich natürlich zu ändern. Weil sonst kostet das wirklich deinen Selbstwert und deine Lebensfreude.
Ich hatte diesen tollen Satz irgendwo im Internet gelesen. Der Mensch muss gesehen werden, weil sein Selbst ohne Resonanz zerfällt.
Ja, so ist es. Du wirst nur selbst im Spiegel des anderen.
Ja.
Kommt nicht von mir, hat auch jemand gesagt.
Habe ich dir vorhin erzählt.
Genau.
Wer war es noch gleich?
Hört sich so nach Karl
Rott. Winnicott.
Auch Winnicott hat es gesagt. Ah ja, okay. Ja, aber so.
Das heißt, der Mensch, der braucht Freiheiten, um er selbst zu sein. Mhm. Und er braucht das Gesehenwerden, um diese Freiheit überhaupt zu wagen.
Ja. Und die Heilung, ne? Und wenn man von Heilung, wenn du dich verändern willst im Sinne von, ich möchte mal unabhängiger werden, beginnt darum, erstmal sich selbst wirklich ernst zu nehmen und nicht zu sagen, oh nee, ich bin nicht so wichtig, nee, macht ihr mal und geht ihr mal und lasst mich mal und ich mach das, was du willst und wo willst du in Urlaub, ist mir wurscht, mach du mal, also sich selbst erstmal ernst zu nehmen, Gefühle zuzulassen. Auch wirklich nicht nur sagen, mir geht's so lauwarm, sondern ich bin heute gut, schlecht, sonst wie was drauf, wird das den anderen auch zu zeigen. Und das
Wort Nein zu lernen.
Oh ja. Und sichtbar werden dürfen, auch zu wagen, weil das bedeutet ja auch Konfliktpotenzial.
Hm. Naja, vor allen Dingen ist das so, du hast vorhin gesagt, wenn du anfängst, laut zu geben, dass sich das dann auch ändert. Nun darf man nicht vergessen, oft ist das so, dass erstmal das System zurückschlägt.
Ja.
Ne, das ja. Universum schlägt
genau.
zurück.
Ja.
Das bedeutet, du wehrst dich gegen eine Struktur, meinetwegen in einer Beziehung oder im Job. Und dann kommen diese Sätze, nun werd nicht dramatisch. Mhm. Du bist immer so emotional. Oder reg dich doch nicht auf. Oder ganz toll auch der Satz, du bist schon wieder so egoistisch. Das muss man dann lernen, an sich abprallen zu lassen und weiter seinen Weg zu gehen und weiterhin seine Meinung zu machen. Weil dieses System, was sich aufgebaut hat, geht ja plötzlich kaputt. Das heißt, jeder muss sich selbst hinterfragen. Und dann werdet ihr den Punkt erleben, wenn ihr das eine Weile gemacht habt und durchgehalten, dass ihr selbstsicherer werdet und euch klar wird, dass die Entscheidung richtig war.
Ja.
Weil meistens kommen Klopper hinterher.
Ja.
Und dass ihr dann, wenn ihr euch rauszieht aus dem System, dass dann meistens Dinge passieren, die gar nicht mehr für alle schlecht sind.
Genau.
Derjenige, der immer finanziell von euch gelebt hat, muss auf einmal einen eigenen Job machen und lernt auf einmal, dass das gar nicht schlecht ist. Dinge, die er immer für andere gelöst hat, der macht auf einmal, muss er seine eigenen Probleme lösen, entwickelt sogar einen bestimmten Stolz darauf.
Ja.
Und lauter solche Sachen. Also es passiert ja etwas.
Es ist verrückt, immer zu erwarten, wenn man immer dasselbe macht, dasselbe denkt, dasselbe tut, dass sich irgendwas verändert.
Richtig.
Wird nicht.
Wenn du immer dasselbe tust, kommt auch immer dasselbe raus.
So ist es, genau. Kommt auch nicht von uns.
Ja, aber es
ist, wird Einstein, glaube ich, zugeschrieben, aber es ist immer so, noch
wenn
wahr.
Wenn du das änderst, weil du es einfach auch nicht mehr erträgst.
Ja.
Du erträgst es nicht mehr, wenn dein Kollege nochmal wieder mit deinem Konzept losmarschiert, wo er seinen Namen oben drauf kopiert hat. Wenn du das dann 100-mal erlebt hast, dann bist du doch echt satt.
Und da kommt noch so ein Punkt, was ich auch Menschen, die ich gerade aussage, wenn die sich verändern, rechne nicht damit, dass jeder euch lieb hat. Also ertragt es auch, dass ihr in dem Moment nicht geliebt werdet. Da haben wir wieder den Ursprung. Aber seht zu, dass ihr mindestens eine Person, vielleicht sogar zwei Personen habt, die euch darin unterstützen. Und das kann auch ein Therapeut sein. Manchmal ist es so, ne? Du brauchst dann wirklich so einen Menschen so wie dich oder wie mich, die einen dann begleiten und sagen, so und so sieht's aus. Habe ich viel gemacht.
Auch die Strukturen auf
die Struktur Düse. Dahinter. Und dann kommen ganz viele Aha-Effekte. Ah, so ist das. Ah, deswegen ist es so. Und dann entwickeln sich die Menschen so wunderbar weiter. Und Leute, dann macht unser Job auch Spaß. Es macht ja Spaß, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und in Richtung sichtbar zu werden. Und zwar authentisch, kongruent sichtbar zu werden. Und so zu sein, so wie sie eigentlich sind. Talente zu entdecken.
Und ich habe erlebt, dass dann plötzlich Kontakte aus Ecken kommen, mit denen die nie gerechnet haben. Wo dann welche gesagt haben, Mensch, du hast dich so verändert, das macht richtig Spaß.
Ja.
Was ist denn mit dir passiert? Ja. Das ist ja toll. Du warst immer so angepasst, das war richtig doof.
So. Und plötzlich die Kopfschmerzen, die man sonst immer hatte, bevor man irgendwie eine Aufgabe löste, die sind gar nicht mehr so da.
Dieser Stein im Magen. Du weißt, du fährst zur Familienfeier und hast schon diesen Knoten im Bauch. Oder du weißt morgens, du fährst zur Arbeit und du hast schon diesen Zittern im Nagen oder dieses Bauchgrummel.
Ja.
Da ist was nicht in Ordnung. Also da muss man mal überlegen, wie kommt das eigentlich?
Ja. Also ihr Lieben, das war heute richtig, ne? Psychologisch.
Ja, wir haben euch mal ein bisschen beschallt mit verschiedenen Theorien, aber
es ist wichtig, das ist einfach wichtig.
Das grundsätzliche Thema, nicht gesehen zu werden, ist eben auch wirklich existenziell und ihr merkt, ihr seid nicht alleine, um Gottes Willen. Das ist ein wirklich grundsätzliches, eklatantes, katastrophales Thema.
Ja.
Und wichtig.
Und das ist so wichtig, dass wir uns jetzt natürlich auf eure Kommentare freuen.
Ja.
Ne? Wie sieht es bei euch so aus? Ne? Seid ihr auf dem Weg? Seid ihr sichtbar, unsichtbar? Mhm. Habt ihr vielleicht noch Ratschläge, Tipps? Erzählt uns, schreibt uns und wir freuen uns auf Vertrauen. Okay.
Wir machen jetzt unser Frühstück, unser zweites.
Aber sowas von, ich habe Hunger. So ja, Mandarine ne? Alleine ist auch nicht eine Clementine. Ja. Riecht aber gut.
Oh, das riecht toll.
Das ist immer noch Weihnachten. Ja. Okay, ihr Süßen. Lieben,
genießt den Sonntag, habt eine wunderschöne Woche und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei
Psychologen beim Frühstück. Jo.
Ja,
bis dann.
Und wir sehen euch.
Tschüss.
Tschüss.